Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz, ich bin der Moderator von diesem Podcast, aber dieser Moderator ist nichts ohne Bernhard Kampmann. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard. Grüß dich, wo bist du?
Es klingt immer super. Ja, ich bin in der Zukunft. Ich bin irgendwie ganz weit. Ich habe das Gefühl, ich schwebe gerade um die Erde und gucke neu auf dieses Thema, was wir in unseren Betriebsrestaurants ja immer haben. Und du weißt ja, der Erfolg unseres Podcasts liegt einfach darin, dass wir so tolle Gäste haben. Und heute haben wir Hendrik hier. Und ja, ich bin wirklich mächtig gespannt darauf. Ich habe es ja nun schon ein paar Mal erleben dürfen, was da so alles passiert gleich.
Ja, wunderbar. Genau, Hendrik Susemihl. Herzlich willkommen. Toll, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist einer der Geschäftsführer von Good Bites. Dass das Bites vielleicht auch noch ein bisschen was mit Kauen und Beißen irgendwie zu tun hat. Vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, vielleicht aber auch nicht. Das erfahren wir jetzt in dieser Folge. Fangen wir doch mal damit an, Hendrik. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor für alle Hörerinnen und Hörer.
Gerne. Erstmal, hi ihr beiden. Freue mich sehr, hier zu sein. Du hast es genau eben schon gesagt. Hendrik, mein Name, bin einer der drei Gründer und Geschäftsführer von Good Bites. Hast natürlich recht. Bites hat auf jeden Fall sowohl was mit Essen als auch mit Technologie zu tun. Das ist ein bisschen das Wortspiel aus Bite und Bites. Ja, was wir machen, wir bringen Robotertechnologie in die Gastronomie und in die Verpflegung. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, Technologie und Food oder eben so die leidenschaftliche Branche des Essens halt miteinander zu verbinden. Und das sagt auch genau unser Name. Also das Good kommt vom Guten des Essens, Bites kommt aus der Technologie und des Essens. Und das ist so unsere Mission, an der wir jetzt seit einigen Jahren hier arbeiten. Und inzwischen aus einer Idee, was die Zukunft der Branche mal bringen kann, inzwischen echte Produkte geworden sind, die jetzt nicht nur das Licht der Welt erblickt haben, sondern so langsam auch wirklich dann in die Welt halt ausgerollt werden.
Vielleicht noch ein Satz zu dir. Euer Büro ist in Hamburg. Bist du auch so gebürtiger Hamburger und hast du dich auch schon immer mit diesem Thema beschäftigt, oder?
Genau. Also ich bin ein Nordkind. Ursprünglich komme ich aus Hamburg. Auch sehr viel meines Lebens hier verbracht. War eine kurze Zeit auch mal woanders. Aber von meinem Background bin ich eigentlich ursprünglich Ingenieur. Habe sehr früh in meinem Leben Leidenschaft zum Thema Robotik gefunden. Wie das immer so im Leben ist, findet man dann irgendwo mal zum Zufall zu irgendeiner Abschlussarbeit und da sollte man sich das erste Mal mit Robotern beschäftigen. Und diese Faszination, eine Lösung auf so ein System einmal zu transferieren und sie danach halt Millionen mal abrufen zu können, hat mich so mein ganzes Leben bisher auch begleitet. Und war lange Zeit in so der ganz klassischen Automatisierung unterwegs. Also die typischen Anwendungen, die man eigentlich für solche Systeme kennt, sind eigentlich Dinge produzieren, in Fabriken arbeiten. War aber immer sehr an dem Thema dran, wie schaffe ich diese Barriere zwischen Menschen und Maschinen halt aufzubrechen. Es gibt so die neue Generation der Roboter, ist halt sehr nah am Menschen, weniger gefährlich, einfacher zu bedienen. Und deswegen war immer schon so ein bisschen mein Auge darauf, was sind so Anwendungen, die es bisher noch nicht gibt, die so am Klassischen halt vorbei sind. Und so hat mich der Weg halt über viele Stationen irgendwann dahin geführt, dass ich persönlich selber ganz viel Leidenschaft für Ernährung, für vor allem gute, gesunde Ernährung entwickelt habe. Doch aber sehr unzufrieden war, wie die Welt so draußen funktioniert und dann auch erst verstanden habe, was heißt denn eigentlich Gastronomie und wie komplex ist diese Welt, wie können wir gleichzeitig halt etwas entwickeln, was der Welt halt auch helfen kann, unterstützen kann. Und so ist dann vor 3 Jahren ungefähr die Idee entstanden, das eine mitzunehmen und in die andere Welt zu bringen und dort nutzbar zu machen.
Da legen wir gleich nochmal richtig fort. Bernhard, das ist ja auch bezeichnend, dass wir dieses Thema und den Hendrik jetzt in diesem Podcast haben. Ne? Das heißt, du beschäftigst dich auch schon länger, Fragezeichen, mit diesem Thema. Fasziniert dich das? Wie geht's dir damit, wenn du das so hörst?
Ich beschäftige mich deshalb so mit dieser Thematik Robotik, weil du weißt ja, ich lebe für unseren Beruf und es ist auch für mich so entscheidend, der Beruf Koch nach vorne zu bringen. Das machen wir auch immer wieder hier im Podcast. Aber wir brauchen einfach mehr Köche und die sind halt nicht da. Und schon kommt man dann zu der Überlegung, wie kann man das lösen? Und dann trifft man so auf interessante Leute wie Hendrik, die sich einfach mit der Technologie dahinter beschäftigen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist ja auch unheimlich schwierig, im Podcast das jetzt darzustellen. Aber wir haben das eben live erlebt hier im Werk, wie die Greifarme sich die Produkte holen, wie das dann erhitzt wird und es ist und einfach auch ein unfassbares, und da bin ich wieder auf deiner Seite, ein unfassbar hochqualifiziertes Produkt daraus kommt. muss ich einfach sagen. Geschmacklich top. Die Rezepturen werden ja hier auch entwickelt. Das ist schon unbegreiflich. Und wenn man das sieht, kann sich das gar nicht vorstellen, dass das möglich ist.
Jetzt nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ihr habt da jetzt einen Wissensvorsprung. Henrik, vielleicht kannst du das nochmal so auch in Kürze zusammenfassen. Ihr seid ein Foodtech-Startup. Ihr habt einen Küchenroboter entwickelt, der inzwischen auch bei Unternehmen im Einsatz ist. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ne? Also muss ich mir das vorstellen wie in der Autoindustrie und da ist irgendwie Roboter-Greifarme oder ist das irgendwie so ein kleiner Roboter, der irgendwie durch die Gänge fährt? Also was kann das Ding? Mal ganz platt.
Ja, ich fange noch mal einen Schritt vor an, weil Bernhard gerade sagte, so die Prozesse in der Küche überhaupt erstmal verstehen und abbilden zu können. Das war auch damals, so wie wir überhaupt gestartet sind. Wir sind ja alles Leute, die nicht aus der Gastronomie kommen. Wir drei Gründer hatten keine Ahnung, wie wirklich Profiküche funktioniert. Und ich glaube, das war auch eigentlich ein bisschen unsere Stärke, dass wir wirklich mal naiv und blauäugig in eine Branche gehen können, die natürlich sehr eingespielt ist und die halt schon seit vielen, vielen Jahren halt Dinge immer gleich macht. Und unsere Herausforderung war damals erstmal überhaupt in jede Küche, die wir nur gehen konnten, hereinzukommen und halt zu verstehen, wie ist die denn eigentlich aufgebaut? Was habe ich für Prozessstationen? Wie arbeiten die Abläufe? Was gibt's an Gerätschaften und Techniken schon, die zusammenwirken und wo halt dann eben Menschen Öfen beladen, Herdplatten bedienen, Spülmaschinen ausräumen und einladen? Und daraus haben wir eben dann ein System entwickelt, was eigentlich genau die fleißigen Handschritte oder die Handarbeit dazwischen automatisiert. Also wir verbinden Profi-Küchengeräte mit Roboterarmen, wie man sie aus der Industrie kennt. Also genau die Vorstellung, wie du sie gerade eben hast, da sind halt wirklich Arme, die sich so ähnlich bewegen können wie der einzelne Arm eines Menschen, der von einer Station etwas greift, das auf die andere Station passt. Genauso funktioniert.
Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund hörst, diese Geräusche hier, es arbeitet halt immer wieder. Und wir sehen, wie sich die Greifarme sich bewegen. Und es ist, wie gesagt, faszinierend. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag davor sitzen und es ist wie Fernsehen.
Das ist auch meine größte Leidenschaft immer bei der Robotik gewesen. Wenn man es einmal zum Laufen gebracht hat, dann kann man sich Stunden und Tage lang davor setzen und einfach nur noch zugucken. Man macht nichts mehr, sondern beobachtet es einfach. Und die Faszination dahinter hört nicht auf. Nein, aber also wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich relativ ähnlich so, wie ich auch halt manuell ein Gericht zubereiten möchte. Man fängt halt bei einem Rohprodukt an, man hat mehrere Zutaten, aus denen man ein Gericht machen möchte. Und die werden mit unserem System ähnlich eigentlich wie ganz normale Kühlschränke von der einen Seite in Gastronombehälter in das System halt reingeladen. Und dann hat eben auf Basis dieser Zutaten der Roboter halt diverse Kombinationen, was er jetzt für Rezepte halt abrufen kann. Und sobald das System dann halt eine Order bekommt, dass er jetzt etwas frisch zubereiten soll, fangen die einzelnen Slots, in denen die Lebensmittel sind, an, die Zutaten grammgenau wirklich vorabzuwiegen und holen sich dann zum Beispiel die 110 Gramm Penne, die 55 Gramm Brokkoli aus den einzelnen Slots und geben die dann eben in einem Behältnis, was ein Roboterarm sich dann halt nimmt, bewegen das Ganze weiter auf Induktionskochfelder und fangen an, das Ganze halt anzubraten. Und so fängt das System an, dann wirklich mehrere Gerichte gleichzeitig halt zu bewegen und zu handeln, bis sie dann halt fertig zubereitet sind. Und dann wird das Ganze an einen zweiten Arm übergeben, der sich dann um das Ganze anrichten auf Tellern und Schüsseln damit auseinandersetzt, bis es dann halt dann übergeben wird, entweder an die Servicekraft oder an den Gast. Und gleichzeitig hat das System auch noch eine Profispielmaschine, sprich es ist noch ein kleiner dritter Arm in dem System drin, der dann alles, was so an dreckigem Kochgeschirr halt angefallen ist, dann direkt in eine Maschine einlädt, einmal automatisch einen Spülvorgang startet, sie wieder ausräumt und das Ganze wieder von vorne beginnen kann.
Du hast jetzt gesagt, er nimmt die Penne und den Brokkoli. Also brauchst du doch noch einen Koch, der das so ein bisschen vorbereitet oder wie geht das?
Das Startprinzip darin ist eigentlich klassisches Mise en place. Also das System selber fängt nicht an, jetzt das Gemüse zu putzen.
Und dafür, dass du nicht aus der Küche kommst, kennst du unsere Begriffe, aber gut.
Ein bisschen was lernen musste ich ja in den letzten Jahren.
Mise en place ist das Wichtigste.
Kann man sich ja nicht hier bewegen, richtig.
Glaubst du, also es wird da vorbereitet?
Genau, es wird vorbereitet. Also die Ware kommt halt wirklich größtenteils roh in das System rein, aber sie muss natürlich schon so in die jeweiligen Formen geschnitten sein und gereinigt sein.
Also könnte man sogar fast sagen, dass wir doch noch einen neuen Beruf erschaffen, so ein Robo-Chef. Also ein Roboterchef. Chef ist ja der amerikanische Begriff für den Beruf Koch. Gibt es einen neuen Beruf, Robotchef? Oder muss es ein ausgelernter Koch sein? Was steckt dahinter?
Also wir trennen diese Welt eigentlich ein bisschen doller auf in Leute, die halt rezeptieren, neue Ideen schaffen und die halt eher so aus diesem klassischen kulinarischen und klassischen Kochausbildung kommen und halt einfach Leute, die operatives Geschäft halt betreiben. Also die Person vor Ort, die das System wirklich halt dann mit Zutaten belädt, reinigt und ähnliches halt macht, die muss kein ausgebildeter Koch halt mehr sein, sondern das kann im Grunde genommen eine Person aus egal welchem Hintergrund Roboter sein, weil es ist sehr, sehr einfach mit Anleitungen das Ganze halt dann zu bedienen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Menschen, die sich Gedanken machen müssen darunter, welche Waren benutze ich denn? Wo kommen die her? Wie werden sie vorbereitet? Benutze ich Schnittlieferanten? Habe ich große Produktionsküchen? Mache ich es doch noch vor Ort? Menschen, die halt Rezepturen entwickeln, die auf dem Roboter dann hergestellt werden können und gleichzeitig aber auch ein bisschen Verständnis dafür haben müssen, wie funktioniert denn eigentlich so die Technologie und wie kann ich halt aus so einem System das Beste halt rausholen. Und wir haben das immer aus Scherz, haben wir das mal den Kochmechatroniker genannt, der also ein bisschen breiter aufgestellt ist in so Themen wie Digitalisierung, wie kann ich Softwareprodukte in mein Gesamtkonzept halt einbringen lassen, verstehe die Technologie, aber habe gleichzeitig halt auch wirklich den klassischen kulinarischen Hintergrund.
Also ich war neulich auf einem Vortrag und da hat es geheißen, dass die jetzigen Einschüler, also die E-Männchen, wenn sie dann fertig sind mit ihrem Studium oder mit ihrer Ausbildung, Berufe erlernen, 30% erlernen Berufe, die es jetzt noch gar nicht gibt.
Ja.
Jetzt haben wir über den Menschen dahinter gesprochen und das Befüllen eines solchen Roboters. Dann hast du erklärt, dass die Greifarme kommen. Und wie kommt denn der Kunde oder der Gast, also wir haben ja in den Betriebsrestaurants Gäste, die dann das dann auch sofort essen wollen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie geht das?
Es gibt, also unserer Sicht gibt es so zwei verschiedene Ansätze, wie halt die Roboter sinnvollerweise in diese Welt halt reinkommen. So eine große Motivation, so etwas reinzubringen, ist natürlich, A, es fehlen halt Leute, die das tagtäglich machen können. Und B, es gibt ganz viel Nebenzeiten, die sich typischerweise eigentlich gar nicht lohnen, auch wirklich frische Gerichte anzubieten, die, wenn so ein Roboter jetzt dasteht, ich natürlich sehr, sehr gut mitbedienen kann. Sprich, ich brauche irgendeine Art, dass der Gast auch eigenständig in der Lage ist, sich das Essen rauszuholen, damit er halt dann auch am späten Nachmittag oder Abend oder in Mehrschichtbetrieben auch nachts beispielsweise sich halt das Ganze nehmen kann. Und für diesen Fall können die Gäste typischerweise über diese typischen Selbstorder-Terminals, wie man sie halt so von McDonald's oder Burger King halt kennt, ihre Gerichte bestellen. Das Gleiche können sie auf ihrem Telefon oder auf einer Website halt machen. Und dann sagt ihnen das System, das dauert 3-4 Minuten, bis es jetzt wirklich zubereitet ist. Oder sie bestellen es halt vor. Und das System hat dann geschlossene Ausgabefächer, wo es die fertigen Gerichte reinstellt. In dem Moment, wo es dann fertig ist, kann der Gast dann halt an das System halt gehen, kann sich einmal verifizieren, dass er auch die Person ist, die es bestellt hat. Und dann geht ein Fach auf, das Essen steht halt dort und kann halt entnommen werden.
Ist es dann völlig anonym oder braucht man da noch Menschen?
In den Nebenzeiten braucht man keine Person. Das System ist dann fertig beladen und kann dann halt ein paar hundert Gerichte, je nachdem, wie viel Zutaten ich halt reinpacke, auch wirklich völlig autark theoretisch machen.
Also zum Beispiel bei der Spätschicht könnte ich jetzt durchaus keinen Koch mehr, nichts mehr hinstellen.
Genau.
Und die dann nachts essen möchten.
Genau.
Die in anderen Zeitzonen arbeiten, wie auch immer, können sich jederzeit ein frisches, gekochtes Essen dann bestellen.
Genau, richtig. Entweder sie bestellen sich es halt vor, weil sie es zu einer bestimmten Zeit abholen wollen und ihre Pausenzeit haben, oder sie gehen halt einfach ran und bestellen sich es dann halt wirklich im Grunde genommen so à la carte in dem Moment, wo sie halt davor stellen.
Unbegreiflich.
Genau, die zweite Variante ist, es hängt natürlich immer auch sehr viel vom Kontext ab. Wo bin ich gerade? Bin ich vielleicht auch irgendwo in der Gastronomie, wo das Erlebnis, die persönliche Interaktion halt sehr im Vordergrund ist? Auch da passen die Systeme halt rein, aber dann ein bisschen eher im Hintergrund und assistierend. Sprich, der Gast selber interagiert gar nicht mit dem System, sondern der Roboter gibt das Essen dann halt an eine Person in der Küche oder an einen Service-Mitarbeiter halt aus, der das Ganze dann halt zum Gast bringen kann oder vielleicht sogar noch ein, zwei Handgriffe halt selber machen kann. Also es gibt nicht nur die Möglichkeit zu sagen, der Roboter macht halt alles und das, was der Roboter halt nicht kann, das geht halt nicht, sondern es gibt auch die Mischwelt, dass ich sage, ich habe zum Beispiel noch meine Grillstation, die halt eine Person bedient und der Roboter produziert dann halt warme Beilagen und kann halt einfach das, was an anderen Stationen dann auch normalerweise halt Personen machen müssten, dann halt assistieren.
Also bei uns in der Betriebshaftlegung ist es ja oft so, dass viele Menschen zu einer gewissen Zeit Pause haben, gerade die Menschen vom Shopfloor, die dann ausstempeln und wieder einstempeln. Geht es dann zügig genug? Also wie schnell ist so ein Roboter? Wie viel Essen kann er machen?
Wir machen pro Stunde bis zu 150 Gerichten. Das ist als Alleinversorgung für jetzt so ein ganz großes Restaurant, was jetzt irgendwie ein paar tausend Leute bedienen soll, natürlich nicht ausreichend. So, wir können natürlich auch die Systeme erweitern und mehrere Systeme hinstellen. Aber häufig enden Konzepte mit Kunden gerade darin, dass wir halt so Mischvarianten aufbauen. Dass wir sagen, ein Geschäft, was vorher zum Beispiel 3 Counter oder 3 Ausgaben hat, reduziert das Ganze jetzt auf 1. In diesem einen werden dann vielleicht die Sachen auch gemacht, die jetzt der Roboter halt bisher noch nicht so gut kann. Also halt vielleicht das Steak, das Schnitzel und das, was halt ein bisschen noch anderes Handling vom Produkt halt braucht. Vielleicht auch so ein bisschen die Kantinenklassiker, die manchmal auch einfach dazu gehören. Und der Roboter nutzt dann halt einerseits eben seine breite Möglichkeiten, alle anderen Arten von Gerichten anzubieten, um halt so die Kernzeit mit abzudecken. Und gleichzeitig kann das System zum Beispiel alles, was so kalte und lauwarme Speisen sind, kann er auch eine Stunde vorher produzieren. Also wir nutzen es wirklich auch so als Produktionsgerät, um zum Beispiel Bowls zu bauen, Salate zu bauen, die ich dann entweder halt im Restaurant in die Auslage packe oder theoretisch auch in Kühlschränke auf dem Campus verteilen kann, dass sich die Leute im Laufe des Tages dann immer halt, wenn sie es brauchen, halt was rausnehmen.
Henrik, wenn du sagst, Schnitzel ist jetzt nicht so die Stärke, ich denke, ohne Schnipo wird sich's nicht durchsetzen.
Wir haben auf jeden Fall jede Menge Klassiker. Also wir haben Currywurst-Bowl-Interpretationen, wir machen Dinge wie Königsberger Klopse, Geschnitzeltes und wir haben schon auch wirklich gute deutsche Hausmannskost da drin. Das, was natürlich immer so ein bisschen limitierend ist, gerade wenn ich halt so große Stücke Fleisch oder große Stücke habe, dass ich dann doch mit einer Zange halt nochmal wenden muss oder sie halt in einer Fritteuse halt irgendwie durchs Öl ziehen muss, das sind halt Dinge, die das System halt noch nicht kann. Aber sehr viel Abwandlung, wo ich dann halt mit Geschnitzelten, mit Steakstreifen und ähnliches halt arbeite, das geht halt schon.
Aber ihr seid ja auch extrem schnell in der Entwicklung. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wie lange macht ihr das? 3 Jahre? Ne?
2,5 Jahre machen wir es wirklich seit Firmengründung. Und mal angefangen mit 5 Leuten. Jetzt sind es inzwischen 45 Leute geworden.
Unbegreiflich, wenn du das hier siehst. Sie sitzen auch alle vor ihren Bildschirmen und es ist...
was zu tun.
Ja. Haben was zu tun, offensichtlich. Hast du in dieser Gründungsphase so Highlights, klar, aber was sind deine Downlights? Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, ich war an der Verzweiflung, ich wollte es gar nicht weiterentwickeln. Ich weiß, ich habe dieses Buch über Corona, während Corona geschrieben, Nouvelle Cantine. Und ich hatte während dieser Phase oftmals die Idee, das Buch einfach wieder in die Ecke zu stellen und es abzuschließen, das Projekt. Ja. Gab es das bei dir auch?
Es gab so kurz vor Aufgabenmomente, gab es bisher tatsächlich nie. Bin jetzt auch ein Mensch, der schon relativ lange Produkte mitentwickelt, die halt mit Hardware zu tun haben. Das heißt, da muss man ein bisschen schmerzresilient sein, weil Hardware hat seine Tücken und nicht alles funktioniert auf Anfang. Manche Dinge brauchen auch 10 Schleifen, bis sie halt funktionieren. Aber wenn man das so ein bisschen halt auch gewohnt ist und das dazugehört, dann ist man, glaube ich, auch nicht ganz so schnell an der Verzweiflung. Also es ist ein total komplexes Produkt. Wir bringen ganz viel Disziplinen hier zusammen. Aber es gab nie so die Momente, wo man sagt, man schafft das nicht. Sondern es war eigentlich immer ein Weg zu sehen, wie man halt schnell vorankommt.
Ja, Geduld ist nicht meine Stärke. Das ist definitiv
die,
so.
Die braucht man manchmal. Und dafür haben wir, glaube ich, in der Zeit, so in gut 2 Jahren, haben wir doch schon einen riesigen Fortschritt gemacht, dafür, dass auch...
Wie viele Roboter gibt es jetzt schon?
Wir sind jetzt gerade beim 5., den wir jetzt gerade bauen. Und bisher war so unsere größte Hemmung noch, dass wir keine Produktionsinfrastruktur hatten. Dafür haben wir jetzt auch gerade im Herbst, Anfang Winter eine neue Finanzierungsrunde geschlossen und sind jetzt kurz davor, dass wir halt wirklich neue Produktionsstätten beziehen, wo wir dann auch bis zu 5 solcher Systeme halt parallel bauen können und dann auch wirklich eine Skalierung, die erste Ausbaustufe halt hinbekommen.
Henrik, was mich noch interessieren würde, welche Rolle spielen Daten dabei? Also wenn wir jetzt mal das große Beispiel Tesla nehmen, der ist ja nur nebenbei ein Autohersteller, aber eigentlich ein Riesengenerator von Daten. Ist das bei euch so ähnlich oder ist es bisher nur ein Nebeneffekt, den ihr noch gar nicht so stark nutzt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch richtig Musik drin ist. Ne? Alles wird ja getrackt, welche Essen sind das, wie lange dauert was, wer bestellt was und so. Da kannst du ja nachher vermutlich auch Richtung Personalisierung gehen.
Ja, genau richtig. Also wir machen dadurch, dass wir die Systeme halt reinbringen, auf einmal fast einen Großteil der Küche digital. Es ist erforderlich, dass ich alle Sachen halt irgendwie einmal vernünftig anlege, eingebe und ich erfasse halt natürlich unglaublich viele Echtzeitdaten, während das Ganze halt zubereitet wird, die einem helfen können, um das Angebot zu verbessern, um Foodbase zu minimieren, um halt wirklich auch genau wissen zu können, wo verschwende ich denn vielleicht Lebensmittel, was vorher irgendwie so in einfach nur Mischsummen irgendwo in der Bilanz halt sichtbar ist dahinter. Und da ist noch ganz viel Potenzial, was wir jetzt noch überhaupt nicht ausschöpfen. Also gerade, wenn ich mir an größere Systeme, Ketten, Betriebsrestaurantbetreiber, die halt nicht nur einen Standort haben, sondern viele Standorte halt haben, können sich daraus auf einmal halt unheimliche Synergieeffekte halt ziehen lassen. Und wir bereiten das Ganze so weit vor, dass wir diese Dinge halt alle erheben und daraus auch nutzen können. Aber das ist vor allem ein Thema, sobald erstmal die Infrastruktur halt auch Stück für Stück an mehrere Standorte gekommen ist, dass das Ganze dann wirklich auch dann seine Früchte trägt und Mehrwert zieht.
Setzt ihr KI schon ein oder noch nicht?
Unsere Systeme optimieren sich tatsächlich selber schon in der Zubereitung. Man stellt sich das immer relativ einfach vor, der produziert so ein Gericht nach dem anderen. Aber im Grunde machen wir eine völlig chaotische Produktion, weil ich nie weiß, wann möchte welcher Gast welches Gericht haben. Und jedes Gericht erfordert andere Schritte, die wir halt machen. Und das, was unser System jetzt schon macht, ist, dass ich ihm eine beliebige Anzahl an Gerichten geben kann und er optimiert seine Handlungen, die er da drin durchführt, nach Ordergeschwindigkeit, nach Gruppenbestellungen zusammenpacken und guckt, wie schafft er halt das alles so zu tauschen, ineinander zu schieben, Kochprozesse leicht zu verlängern und dafür halt noch was vorzuziehen, um das halt zu machen. Und das System lernt zum Beispiel, wie lange brauche ich für einen gewissen Schritt, wie lange brauche ich, um eine Zutat zu portionieren und wird dadurch immer schneller über die Zeit, ja.
Rein technologisch klingt es echt total faszinierend. Ich würde auch gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du eben schon angesprochen hast, Ben. Also, ne, dieser typische Faktor Mensch, jetzt nicht im Sinne der Fehlerquelle, sondern aus Sicht als Kunde. Ne? Der ist jetzt bisher vielleicht gewöhnt, ach, da steht immer die Erika da an der Ausgabe und findet das schön, dann noch ein Pläuschen zu halten. Ist das was, wo ihr schon die Rückmeldung habt, so, ah, das braucht dann doch immer noch so ein bisschen Zeit, bis sich Leute dran gewöhnt haben? Oder sagt man einfach, okay, das ist einfach für bestimmte Unternehmen besser geeignet und für andere noch nicht so?
Also ich sehe das selber tatsächlich so, dass der Faktor Mensch gerade beim Kennenlernen der Technologie, glaube ich, extrem wichtig ist. Und das ist so als Übersetzer oder auch ein bisschen als derjenige, der kommuniziert, halt gerade in der Anfangszeit total wichtig ist. Ich denke, dass ich das mittelfristig eher dahin entwickeln wird, das schauen wir so ins Mittagsgeschäft, geht es für die Leute eher um Geschwindigkeit, um Praktikabilität, um Verfügbarkeit. Schauen wir mehr ins Abendgeschäft, geht es halt mehr ums Erlebnis, um die persönliche Betreuung, um das Menschliche dahinter. Und so entsprechend müssen auch unsere Systeme halt immer in den Kontext halt eingearbeitet werden. Also manchmal werden sie mehr im Hintergrund stehen und wirklich zuarbeiten, manchmal werden sie doch sehr präsent vorne sein und auch wirklich mit dem Gast interagieren. Aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass man überall jetzt solche Systeme hinstellt und man lässt die Leute dann nur noch mit Bestelldisplay und Abholcounter alleine. Ich glaube, dass gerade das auf einmal sogar ein Benefit ist, dass die wenigen Leute, die ich halt habe, die vielleicht in der Hochzeit mit dem System gar nicht so viel Arbeit haben, weil es halt immer das Ganze alleine abarbeitet, dass die sich halt dann viel besser noch um Personen halt kümmern können und wirklich dann um so die Sonderwünsche, um Fragen, um vielleicht irgendwie Hilfestellungen, wenn man jetzt vielleicht nicht digital so fit ist. Wir wollen ja auch nicht nur Leute erreichen, die mit dem Smartphone groß geworden sind, sondern auch Menschen, die es vielleicht nicht normal empfinden, dass sie halt alles über ihr Telefon tagtäglich bestellen.
Wobei, das ist erstaunlich, dass gerade die ältere Generation sich auch auf diese Hightech-Sachen stürzt. Ne? Wenn was mit dem Handy zu bedienen ist, das erleben wir immer wieder, das geht richtig gut, dass die Älteren das auch mögen. Sag mal, ich habe noch eine spezielle Frage. Was machst du denn, wenn dein Roboter dir einen gelben Zettel reinreicht?
Wenn er mir einen gelben Zettel reinreicht? Ja. Das musst du erklären.
Ja, wenn er kein WLAN hat oder wenn er nicht funktioniert, wenn er kaputt ist. Diese typischen Sachen, die wir ja in der Betriebsgastronomie oft haben, dann fallen Köche aus, dann ist eine Corona-Welle im Betrieb, dann fallen mehrere Köche aus. Also was macht ihr oder wie schnell geht das, wenn der Roboter mal einen Aussetzer hat? Kommt ja. Das vor?
Es gibt viele Antworten drauf, da wir auch viele Strategien und Maßnahmen dagegen machen, dass es halt möglichst robust läuft. Also einerseits gibt es ganz wenige Dinge in dem System, die wirklich zu einem Komplettausfall halt führen. So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass so ein Arm wirklich streikt und sich nicht mehr bewegt, weil dann fehlt halt der gesamte Ablauf darin. Das passiert aber zum Glück einfach extrem selten, weil das sehr erprobte Industrieprodukte sind, die über 40.000 Stunden an Lebenszeit haben, bevor Probleme auftreten. Und das sind so die geringsten Fehlerquellen tatsächlich da drin. Sondern Dinge, die halt dann auch mal vorkommen können, ist vielleicht, dass einer der Portionierslots nicht funktioniert, dass vielleicht eine Kochplatte aussteigt oder der Mechanismus, der das halt zum Drehen bringt dahinter. Und das ist halt das Gute, dass wir halt diese Systeme alle sehr häufig drin haben. So, das Schlimmste in dem Fall ist dann halt, dass ich ein bisschen weniger Stundendurchsatz habe, weil ich einen Slot oder eine Platte halt ganz einfach eben einmal rauskonfiguriere und trotzdem mein Kerngeschäft halt weitermachen kann. Dann können wir sehr, sehr viele Dinge auch remote machen. Also das ist erstmal so die erste und schnellste Variante, dass man halt dann wirklich auch Fehler auslesen kann, aus der Ferne helfen kann und sie halt auch beheben kann. Wenn dann wirklich Dinge mal halt mechanisch kaputt sind und getauscht werden müssen, entwickeln wir halt eine Servicestruktur gerade, in der wir dann nicht vor Ort erstmal einen Techniker oder eine Technikerin hinschicken müssen, die es repariert, sondern wir einfach gesamte Moduleinheiten unseres Roboters halt austauschen. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, aber unsere gesamte Maschine besteht immer aus Einzelmodulen, die sich sehr leicht mobil zusammen und auch auseinanderbauen lassen. Sprich, wir tauschen halt nur das Gerät aus, bringen ein überholtes oder repariertes Gerät halt zum Kunden, können in ganz kurzer Zeit die einmal tauschen, holen das Defekte zu uns zentraler zurück, können es wieder reparieren und können es dann zu einem anderen Kunden bringen. Das machen wir auch nicht nur aus dem Grund, dass wir halt schnell beim Kunden wieder das System zum Laufen bringen, sondern weil wir ansonsten genauso das Problem hätten, dass wir erstmal deutschlandweit oder europaweit auch ein Netzwerk an Personen aufbauen müssten, die auch das Know-how haben, diese Systeme zu reparieren. Und das ist genau das gleiche Personal- und Fachkräfteknappheitsthema, was eigentlich in jeder Branche besteht. Sprich, für uns wäre es ein ganz großer Wachstumshemmer, wenn wir halt daran gebunden wären, dass wir überall vor Ort immer Leute bereit haben müssen. Deswegen bauen wir lieber ein System aus, in dem wir eigentlich nur Logistik betreiben müssen und schnell ein Austauschgerät zum Kunden bringen, einmal wechseln und halt an wenigen zentralen Orten die Systeme halt überholen können. Das ist auch ein Grund, warum wir die Systeme tatsächlich als ein Komplett-Service-Mietmodell mit allen Wartungsaspekten halt zusammen halt anbieten, So, dass wir halt immer Hoheit über die Maschine bewahren und sehr schnell und dynamisch agieren können. Welches Modul bringen wir denn jetzt gerade von wo nach wo und können so ein Rotationsprinzip eigentlich aufbauen, was dann zeitlich für den Kunden halt sehr effizient und mit sehr wenig Aufwand vor Ort für Reparaturen verbunden ist.
Gut, Bernhard, wie klingt denn das? Jetzt sprechen wir schon irgendwie gut 20, 25 Minuten. Wie klingt das in deinen Ohren? Ist das etwas, was du dir auch für deine Betriebsgastronomie vorstellen kannst?
Ja, ich bin heiß gelaufen. Ich bin ja nun nicht das erste Mal hier. Ich habe es mir schon ein paar Mal angeguckt. Und jetzt wissen wir auch, dass Henrik die Geräte bauen kann. Wie gesagt, 5 Stück gibt es schon. Und dass die auch funktionieren. Das ist ja, muss ja bei so einer Technologie vielleicht nicht erster sein, aber wir sind dann zweiter. Und ich möchte es unbedingt einsetzen. Also ich bin heiß da drauf und kann mir das auch vorstellen, dass es sehr gut in den Betrieben ankommt. Das geht eben Nachtschicht, andere Zeitzonen. Das hatten wir ja alle schon eben mal angesprochen. Wenn es finanzierbar ist und bezahlbar ist, das muss es ja immer bleiben. Denn GoodBytes ist ja noch ein Startup. Ich weiß nicht, Geld verdienen tut ihr wahrscheinlich eh noch nicht. Bis das mal richtig funktioniert, dauert es ein paar Jahre. Und von daher will ich da gerne mit unterstützen und auch so ein Gerät so schnell wie möglich einsetzen. Und ich habe so einen kleinen Hinweis bekommen, dass es im Sommer eventuell schon soweit sein könnte.
Na, wenn du einen Hinweis bekommen hast. Sehr gut. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Henrik. Wenn wir ein bisschen in die Glaskugel gucken, was habt ihr noch so vor? Wo glaubst du, wo entwickelt sich das noch hin? Ist immer ein bisschen schwierig, ne, in die Zukunft zu gucken, gerade weil die Entwicklung der letzten Jahre auch gezeigt hat, wie schnell das gehen kann, welche Möglichkeiten plötzlich dazukommen. Ich traue mich trotzdem, es dich zu fragen.
Ja, also das Problem, was wir uns jetzt gerade anschauen, ist sehr nah beim Gast und ist sehr nah am Restaurant, wo wirklich halt Essen frisch zubereitet wird. Und das wird uns auch eine ganze Weile auch erstmal so als Kernthema beschäftigen. Aber im Grunde gibt's sehr, sehr viele Problemstellungen, wo Robotik und solche Art von Technologie in der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich der Foodbranche unterstützen kann. Ob das jetzt Produktionsküchen sind, die im kleineren Maßstab Dinge halt für mehrere Standorte vorproduzieren. Ob das vielleicht irgendwie Nachbereitung oder Aufbereitung von Produkten kurz nach der Ernte ist. So, wir sehen langfristig schon, dass wir mit den Lösungen, die wir doch als relativ generische Technologie, um halt in einer Breiten mit Lebensmitteln agieren zu können, dass wir da sehr, sehr viele Lösungen ableiten können. Aber für die nahe Zukunft, für die nächsten Jahre ist es erstmal unser Ziel, dass wir wirklich in der Breite es halt schaffen, eine Infrastruktur aufzubauen, auf der wir halt wirklich an Standorten, an denen es bisher nicht möglich ist, ganz andere Art von Essensqualität, von gesunderer, besserer Ernährung halt auch wirklich massentauglich zu machen, dass wir es halt wirklich schaffen, das, was normalerweise eigentlich wirklich gut ausgebildete Köche und Köchinnen braucht, um halt vor Ort frisch zu kochen und frisch zuzubereiten bekommen, dass das in einer Art und Weise abrufbar ist, dass es auf einmal skalierbar ist. Und ich unabhängig von den Leuten, die ich dafür trainieren muss, die ich vielleicht in der Qualität immer wieder schulen muss, das halt in ganz, ganz viele Orte bringen kann. Aber von da aus sehen wir schon viele weitere Themen, die halt auch diese gesamte Welt unterstützen und eben nicht nur dann in der finalen Zubereitung der letzten Gerichte halt aktiv sind. Und natürlich wollen wir das Ganze auch nicht nur in Deutschland machen, sondern das ist jetzt einfach auch mit unserem Standort hier der Start, sondern es soll relativ schnell auch dann in andere Regionen der Welt auch gehen können, sodass wir halt die gleiche Technologie halt auch in ganz anderen Märkten noch einsetzen.
Think big. Macht er schon.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Und sag mal, diese Balance zwischen Mensch und Automatisierung, siehst du da ein Problem?
Ich glaube, das ist nicht nur eine Fragestellung, die wir jetzt in der Küche und beim Kochen haben, sondern das ist eine, die uns in allen Branchen gerade begleitet. Inwiefern ist die Technologie wo sinnvoll, wo unterstützen? Was sind ethische Aspekte dahinter? Was sind vielleicht auch soziale Aspekte dahinter? Ich habe mit vielen Menschen auch über Themen wie Steuern für Roboter, Sozialabgaben gesprochen, um so unser aktuelles Sozialsystem auch für die Zukunft zu wappnen. Das sind viele Dinge, die ich dafür sehr sinnvoll halte und sehr unterstütze. Aber ich sehe es absolut so als jemand, der halt seine gesamte Karriere lang an solchen Technologien arbeitet, dass das etwas sehr, sehr Positives ist, was halt viel Arbeit unterstützen kann, die für Menschen auch einfach teilweise ungesund sind, teilweise nicht gerne gemacht werden. Und ich glaube nicht, dass man sich aus Ängsten davor versperren sollte, die guten Seiten halt wirklich auch herauszufinden und auszuarbeiten. Aber man schaue sich Tesla an, was sie mit ihren humanoiden Robotern inzwischen in kurzer Zeit aufgebaut haben, was viele andere Firmen in diesen Bereichen halt machen. Das mag für viele erstmal ein bisschen alles wie Science Fiction und auch angsteinflößend sein, weil das, was wir uns die letzten 20 Jahre in Hollywood-Filmen angeguckt haben, läuft auf einmal in der Wirklichkeit rum. Aber im Grunde genommen gibt es so viele Bereiche, wo die Technologie wirklich einen Mehrwert bringen kann, die Welt besser zu machen, dass ich ein absoluter Verfechter dessen bin, das auch weiter voranzutreiben. Und da auch vor allem als Deutschland wieder in dem Bereich stark zu werden, wo wir eigentlich auch ursprünglich schon lange stark waren. Denn Automatisierung bauen, Fahrzeuge bauen, also was sind wir die Besten immer noch. Und das nicht auch weiter nutzen zu können in Zukunft, wäre, glaube ich, ein großer Fehler, wenn wir da nicht dran bleiben.
Ja, bessere Abschlussworte kann man ja gar nicht finden, ne? Was meinst du, Michael?
Ne, wunderbar. Auch nochmal ein schöner Appell.
Normalerweise sind wir immer erst auf der Zielgeraden. Jetzt hat er ja echt ein Plädoyer für Deutschland noch sogar gehalten. Wie gesagt, tolle Sache hier. Du erinnerst dich, wir haben ja früher viel auch gekocht in unserem Podcast. Da habe ich ja schon immer gesagt, es ist unheimlich schwierig, Geschmack überzubringen. Aber wenn du hier diese Startup-Atmosphäre in diesem Raum mit dem Roboter, wenn du das alles so siehst, da ist halt schlecht, dass wir doch nicht visuell unterwegs sind. Das würde ich schon gerne mal alles zeigen. Also es ist schon erstaunlich. Aber wie gesagt, vielleicht haben ja meine Mittagsgäste bald die Möglichkeit, das einmal live zu erleben im Frühsommer. Schauen wir mal.
Das muss man auch. Das ist auch immer wieder das, was wir lernen. In dem Moment, wo Leute einmal wirklich vor Ort waren und das Ganze nicht nur bestaunen können, sondern wirklich halt auch sensorisch wahrnehmen. Also das Riechen, das Schmecken, das Probieren. Das ist halt so der wirkliche Moment, wo halt die Begeisterung dann auch immer losbricht.
Ich habe zu Hause auch so einen Roboter, der den Rasen mäht. Ne, der macht es auch wirklich Spaß, den zuzugucken. Der macht ganz verrückte Dinge. Man findet keine Logik drin, aber es ist irgendwie, wenn man guckt und sieht, dass die Arbeit gemacht wird, und ja, ist schon eine tolle Sache. Also ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Und ich schwebe nach wie vor noch und gucke auf die Welt. Das ist wirklich die Weiterentwicklung. Toll, dass ihr das macht.
Schön, dass ihr hier wart. Danke, dass ich hier sein durfte.
Top. Ja, Henrik, genau. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. War wunderbar. Ein cooler Einblick, was da vielleicht demnächst in der Betriebsgastronomie auf uns zukommt. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge.